Guten Morgen, einen schönen guten Morgen. An diesem Sonntag wünsche ich Ihnen, wünschen wir Ihnen. Bischof Christian Stäblein ist auch da und wir freuen uns, dass Sie dabei sind.
So ist es. Guten Morgen, lieber Herr Wittko. Und auch Ihnen einen gesegneten guten Morgen. Wir feiern Gottesdienst. Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewig. Und der nicht aufgibt das Werk seiner Hände.
Herr Bischof, dieser Sonntag ist doch wirklich sehr bunt. Ich glaube sogar so bunt wie noch nie ein Januar zuvor gewesen ist. Denn wir haben noch nie im Januar zuvor gewählt, oder? Also ich meine damit die vielen bunten Wahlplakate. Bei manchen muss ich schmunzeln, bei vielen den Kopf schütteln. Bei manchen wundere ich mich einfach nur und andere, die machen mich auch richtig sauer. Wie geht's Ihnen?
Wir wählen im Februar, lieber Herr Wittger. Aber Sie haben natürlich recht.
Ja, ist ja so lange nicht mehr hin.
Ja, Sie haben ja recht. Briefwahl ist schon jetzt wieder möglich.
Ja.
Und ist ja schön, wenn Sie es von der bunten Seite sehen. Mancher ärgert sich furchtbar über diese Wiederholungswahl. Ich hätte ehrlich gesagt auch eine Neuwahl, eine richtige Neuwahl besser gefunden. Alte Listen nach einem Jahr, das passt irgendwie nicht. Aber nun ist es, wie es ist. Und es gilt vor allem eins, wir wollen die Demokratie stärken. Also wählen gehen, unbedingt wählen gehen.
Ja, das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall. Mal noch so ganz konkret auf die Wahlplakate. Ja. Was denken Sie, was bringen diese Plakate auch so heutzutage noch im digitalen Zeitalter
und
so?
Naja, das ist natürlich jetzt eine Frage für Wahlforscherinnen. Ich denke manchmal umgekehrt. Was würden Sie meinen, wenn da eine Partei auf dem Zettel steht, die keine Werbung gemacht hat, die man noch nirgendwo gesehen hat? Würden Sie nicht auch sagen, wer ist denn das? Kenne ich die? Sind die bekannt? Sind die wichtig? Natürlich sind Großplakate kein inhaltlich differenziertes Medium. Das ist klar. Aber das ist ja bei der Werbung oft so. Präsent sein, öffentlich sein, da sein, das ist so die erste Funktion. Wir als Kirche haben ja zu Weihnachten auch so eine große Kampagne gemacht. Jetzt schon das dritte Jahr, große Banner, auf denen steht, jetzt ist die Zeit der Freude, jetzt ist die Zeit der Hoffnung, des Mutes, des Trostes. Öffentlich auch damit sein. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich so ein großes lila Banner oder Plakat an einer Kirche sehe. Und dann denke ich, so ist das eben mit Werbung. Sie zeigt, wir sind da, vor allem Gottes Botschaft ist da.
Jetzt ist die Zeit zu wählen. Also jetzt noch nicht gleich, sondern am 12. Februar. Und es ist gar nicht mehr so lange hin. Jetzt ist die Zeit auf jeden Fall, sich schon mit seiner Wahlentscheidung auseinanderzusetzen. Es gibt ja auch die Tierschutzpartei, an die erinnere ich mich immer erst dann, wenn wir wieder Wahlkampf haben und ich die Wahlplakate sehe. Die werden ja häufig belächelt, solche kleineren Parteien. Aber ich denke, die sind wichtig. Und jetzt gerade denke ich auch an die vielen, gerade bei der Tierschutzpartei, an die vielen überfüllten Tierheime. Gerade jetzt nach Weihnachten, dann noch die Energiekrise, höhere Kosten bei Tierarztbesuchen gibt es auch seit kurzem. Über Tiere haben wir hier im Gottesdienst im Gespräch bisher eher selten gesprochen. Wie sehr liegen Ihnen eigentlich Tiere am Herzen?
Ja, Tiere. Wir lernen mehr und mehr, dass es unsere Mitgeschöpfe sind. Wir haben ja gerade internationale Grüne Woche und ich denke, eine Botschaft darf ruhig auch da unbedingt sein. Achtsamer mit der Schöpfung sein. Weniger Fleisch ist auf jeden Fall richtig und eine artgerechte Tierhaltung sollte ganz vorne stehen. Wir sind Geschöpf mit Geschöpfen unter Geschöpfen. Leben, das Leben will, inmitten von Leben, das Leben will, um mal den großen Satz von Albert Schweitzer zu zitieren. In den letzten Jahren gibt es immer mehr bei uns in der Kirche auch Segnungsgottesdienste für Tiere. Ich gebe zu, ich war da auch erst ein bisschen zurückhaltend und musste zweimal hinhören, aber ich finde, es ist ein sehr guter Gedanke, die Geschöpfe, die Mitgeschöpfe segnen, nicht benutzen oder zum Ding machen. Mich irritiert bis heute etwas, dass wenn man das Tier von jemandem anderen verletzt, dass das in unserem Gesetz unter Sachbeschädigung fällt.
Ja,
das ist doch irgendwie irrwitzig,
das,
oder?
Das wissen
da müssen
auch
wir
viele
mal von runter.
Ja, ja, wirklich. Da war ich auch vor kurzem, habe ich das erst nochmal gehört und wahrgenommen.
Ja.
Eine Frechheit eigentlich, eine Unverschämtheit.
Und dieses zu begreifen, wir sind Geschöpf unter Geschöpfen. Mitgeschöpf. Der Mensch ist ein Mitgeschöpf zur Schöpfung. Das finde ich ist ganz wichtig. Und diese Haltung wird auch unsere Haltung gegenüber den Tieren verändern. Und ich habe jetzt ganz viel über artgerechte Tierhaltung und all das gesprochen. Ich freue mich ehrlich gesagt auch immer an Menschen. Ich bin selber nicht so der Haustiertyp, aber ich weiß, für wie viele Menschen es total wichtig ist, wenn sie zum Beispiel einen Hund als jemand haben, der ihnen durchs Leben begleitet. Und ich denke auch gerade an die Menschen, die draußen auf der Straße leben. die haben ja oft einen Hund. Da kann man jetzt sagen, oh, warum das noch? Wie wollen sie das bezahlen? Mhm. Ich glaube immer eher, etwas Lebendiges, ein Geschöpf bei sich haben, ist ganz wichtig, wenn man auf dieser Schöpfung gut leben will.
Eine lebendige Lebensbegleitung. Nicht, dass da jetzt bitte jemand denkt, ich spare das Thema Panzerlieferungen aus oder so, aber mir geht es so, ich habe eigentlich gar keine Lust darüber zu sprechen. Muss ja nicht überall und immer Thema sein, oder? Und ich bin froh, dass ich solche Entscheidungen nicht treffen muss. Aber Herr Bischof, klar, wenn Sie etwas dazu sagen möchten, ich stoppe Sie nicht. Aber für mich wäre es auch völlig okay, wenn wir mal auf das schauen, was der Sonntag heute geistlich und im Kirchenjahr für uns zu bieten hat.
Mache ich gleich. Ja, das ist ja erstmal eine Spannweite, die Sie mir jetzt hier aufmachen, von Waffenlieferung bis Kirchenjahr. Zu den Waffen möchte ich dann doch sagen, im Februar, am 24. Februar haben wir ein Jahr Krieg in der Ukraine. Das ist schrecklich und es ist es als erstes für die Menschen dort und entpuppt sich für sie immer mehr als ein Vernichtungskrieg, den die Russen da, die russische Führung gegen sie führt. Und dass die Ukraine nach einem Jahr noch so lebendig ist und so um ihr Leben ringt, das ist beeindruckend und das hat natürlich etwas damit zu tun, wie sie sich verteidigen können. Und das müssen sie und das müssen sie dürfen. Andererseits ist für mich der 24. Februar auch die Mahnung, die Sehnsucht nach Frieden wachzuhalten. In all dem, was diese Welt erzwingt, sehnen wir uns immer wieder nach Frieden. In dieser Spannung zwischen dem Recht auf Verteidigen und um Leben und Freiheit ringen dürfen und ringen müssen, auch mit Waffen, und der Sehnsucht nach Frieden, in dieser Spannung leben wir.
Ja, die Sehnsucht nach Frieden, die ist sehr groß, auch bei mir. Das vielleicht jetzt auch die Brücke zum Kirchenjahr. Was feiern wir heute?
Den dritten Sonntag nach Epiphanias, also den dritten Sonntag nach dem Lichtfest, nach dem 6. Januar. Und da geht es um die Zuwendung Gottes zu den Völkern. Also es geht um das Universale und Universelle, was dieser Gott mit seinem geliebten Volk, dem jüdischen Volk, begonnen hat. Das soll allen Menschen gelten, allen Völkern. Davon erzählt die Bibel im Alten und im Neuen Testament. Und dafür spricht auf ihre Weise auch der kurze Text, um den es heute gehen soll.
Kommt es bei Ihnen eigentlich auch mal vor, Herr Bischof, dass Sie einfach nur mal so die Bibel irgendwo aufschlagen, so Finger drauf und dann lese ich jetzt mal, was da steht und was mir das sagt? Oder schlagen Sie immer nur sehr gezielt auf?
Ja, meistens schlage ich schon ziemlich gezielt auf, muss ich sagen. Mhm. Obwohl es gibt schöne Zufälle, die einen dann auch mal zu einer neuen Einsicht führen. Das ist herrlich und es lohnt sich, die Bibel an jeder Stelle aufzuschlagen. Aber ich gebe zu, bei mir kommt das auch deshalb selten vor, weil ich die Bibelstellen inzwischen auch über die Bibelversion auf dem Computer ansteuere.
Ach so, da ist nicht so sehr mit Aufschlagen. Ist nicht so, ne? Aufschlagen.
Es geht wahnsinnig schnell. Stimmt. Man gibt die Stelle ein und zack ist man da. Auch dann kann man ein bisschen vorher hinterher lesen und mal so blättern sozusagen. Es geht auch digital blättern. Aber mit den Zufällen, ja, das ist schlecht an diesem Digitalen. Die Zufälle werden minimiert. Okay, aber
heute kommen wir zur Bibelstelle für heute.
Genau. Verse aus dem Brief des Paulus an die Gemeinde in Rom, erstes Kapitel, also aus dem von uns sogenannten Römerbrief, 4 Verse. Ich will euch aber nicht verschweigen, Brüder und Schwestern, dass ich mir oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen, schreibt Paulus, wurde aber bisher gehindert, zu euch zu kommen, damit ich auch unter euch Frucht schaffe wie unter anderen Heiden. Griechen und Nicht-Griechen, Weisen und Nicht-Weisen bin ich es schuldig. Darum, so viel an mir liegt, bin ich willens, auch euch in Rom das Evangelium zu predigen. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben.
Ich muss sagen, zu dieser Bibelstelle, da wäre es mir jetzt analog in der Kirche so gegangen, da wäre ich komplett weggedriftet und hätte das Ende nicht mehr mitbekommen. Irgendwie, weil der Paulus, also das, was am Anfang irgendwie gesagt wurde, das hat mich so wenig getroffen, wie so ein Reisebericht so ein bisschen oder der Einstieg in einen Brief. Und dann hätte ich gedacht, er spricht irgendwie nach Rom. Dann hätte ich gedacht, ja, ach, Rom war ich auch mal, ist schön gewesen. Dann hätte ich versucht, wieder zurückzukommen. Dann höre ich irgendwas, sagt er noch. Dann denke ich, ach, so Briefe schreiben ist eigentlich auch mal schön, nicht mehr so E-Mails. Aber den Inhalt seines Textes und was mich das irgendwie berühren könnte im Herzen gar, da ist irgendwie nichts hängen geblieben.
Also ich mache mal sozusagen so in Kurzform. Da sind drei ganz steile Aussagen drin, die immer und immer wieder zitiert worden sind. Erstens, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Okay. Da sind wir im Grunde wieder bei dieser Frage der Öffentlichkeit, über die wir vorhin auch schon diskutiert haben. Aber diese Aussage zu Paulus Zeiten, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ich stehe zu dem, was mich hier ergriffen hat und wozu ich mich bekenne, auch in den schwierigsten Zeiten, Verfolgungssituationen damals für ihn. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Das ist ein Grundsatz der biblischen Überzeugung. Das Zweite, das Evangelium ist eine Kraft Gottes, eine Dynamis. Das steht da wörtlich im Griechischen. Das ist ja, griechisch ist der Urtext dafür. Mhm. Ist eine Dynamis, ist eine Kraft, die uns trägt. Und für mich ist das, Dynamik. Weil das so ein zentraler Satz aus dem Neuen Testament, aus dem Römerbrief ist, das ist die Urwahrheit dessen, warum Glaube von Generation zu Generation weitergegeben worden ist, weil Menschen daraus Kraft schöpfen. Also das ist hier keine intellektuelle Veranstaltung nur, obwohl ich sehr viel Sinn für intellektuelle Auseinandersetzung habe, aber es geht hier nicht nur sozusagen um Perspektiven und so, sondern eine Kraft, die die Menschen trägt als Trost im Leben und im Sterben.
Bevor Sie zum dritten Punkt kommen, eine Frage dazwischen. Also was ist das Evangelium?
Also, jetzt könnten Sie einen Satz erwarten. Ich sage auch gleich einen Satz. Ich will nur sagen, dass für mich jetzt an dieser Stelle die Frage, was ist das, wovon Paulus sagt, dass es so viel Kraft gibt, dass es die entscheidende Kraft für Menschen in ihrem Leben ist? Naja, das ist die Botschaft von Leben und Sterben, Jesu und Auferstehen. Also das Mitgehen und Hindurchgehen durch den Tod in die Freiheit als Verheißung für uns alle. Für uns alle als Durchgang ins ewige Leben. Das ist die Kraft, die die Menschen trägt. Und das ist der Glaube, aus dem heraus sie leben. Und dieser Glaube, das ist jetzt das Dritte, der macht gerecht. Oder an diesem Glauben hängt die ganze Nähe zu Gott. Nicht an der Frage, wie gut ich Gutes tue. Das folgt immer daraus. Aber es bestimmt nicht als erstes die Frage der Nähe Gottes, sondern der Gerechte wird aus Glauben leben. Also der Glaube ist sozusagen der Urgrund aller Nähe zu Gott und das ist das, was Gott uns schenkt.
Der Gerechte wird aus Glauben leben.
Leben.
Der Gerechte wird aus Glauben leben. Aus dem Glauben an Gott. Aus dem Glauben, dass es nach dem Tod weitergeht.
Aus dem Glauben, den Gott mir schenkt, dass seine Nähe das Erste und Tragende in diesem Leben ist. Sie kommen mir hier ein bisschen vor wie Martin Luther, denn weil Sie den Satz so vor sich hin sagen und murmeln, das soll der Satz sein, an dem Martin Luther seinen Durchbruch der neuen Erkenntnis hatte. Es geht nicht am Ende um meine guten Werke, die von Gott gewogen und für ausreichend oder nicht ausreichend befunden werden, wenn es um die Nähe zu ihm geht. Sondern es kommt alles aus dem Glauben, aus dem der Gerechte lebt, weil er aus diesem Glauben heraus lebt, den Gott uns schenkt. Luther hat daran seinen reformatorischen Durchbruch gehabt und Sie murmeln den Satz jetzt heute Morgen wieder so. Es ist ein Satz, den man nochmal und nochmal reimen kann. Übrigens ist es ein Zitat aus dem Ersten Testament, aus dem Alten Testament vom Propheten Habakuk. Da steht das schon, der Gerechte wird aus Glauben leben.
Es hat was Erleichterndes, finde ich.
Ja.
Also weil dieses sonst immer dieses Anstrengen und gute Taten und das nur und dann kann ich Gott nah sein.
Wobei nichts gegen gute Taten spricht. Sie folgen daraus.
Sie folgen daraus. Aber nicht aus aus dem vorgenommenen Anstrengen für etwas, sondern
ich muss mich nicht vor Gott beweisen, sondern ich darf aus der Kraft, die er mir schenkt, leben. Und das finde ich ist doch ein richtiges, gutes Gefühl, wenn mir Kraft gegeben wird, dann wird es leichter.
Herr Bischof, in diesem Jahr gibt es ein, ich denke mal gerade für Sie als Kirchenmensch, besonderes Jubiläum zu feiern oder zu begehen. 40 Jahre Kirchenasyl. So vielen Menschen konnte damit geholfen werden. So viele Menschen haben sich bereits engagiert und engagieren sich heute noch. Wir kommen zur Fürbitte und wenn die sich an diesen speziellen Personenkreis richtet, hätte ich nichts dagegen.
Gott, wir bitten dich für die Menschen, die nach Schutz suchen bei uns, die aus ihrem Land geflohen sind, fliehen mussten, weil sie dort verfolgt werden. Wir bitten dich um Schutz für sie bei uns, um Wege zu einem neuen Leben. Und ich bitte dich, Gott, für alle, die für diese Menschen sorgen, die dafür sorgen, dass Asyl ein echtes Recht bei uns bleibt. die die Menschen willkommen heißen, die dafür sorgen, dass sie zu ihrem Recht kommen. Ich bitte dich für alle, die dafür sorgen, dass die Menschen nicht im Mittelmeer ertrinken. Gott, wir bitten dich für uns, dass wir Schutz bei dir finden, in Angst und mit all den Fragen, die wir haben. Halte deine Hand über uns.
Amen. Für mich könnte es nach Weihnachten, Herr Bischof, und Silvester eigentlich nahtlos mit dem Frühling weitergehen. Winter ist okay, aber nur vor Weihnachten, nicht mehr jetzt. Und ich nehme alles mit, was hilft, leichter, strahlender, sonniger, angenehmer durch die kalten und grauen Tage zu kommen. Hier ist der Segen.
Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
Haben Sie das mitbekommen, Herr Bischof? Der älteste Mensch der Welt, eine Frau, ist vergangene Woche im Alter von 118 Jahren verstorben. Nur wenige Tage haben ihr zum 119. Geburtstag gefehlt. Eine französische Ordensschwester ist es gewesen. Zu ihrem 115. Geburtstag hatte sie in einem Interview gesagt: Beten Sie für mich, dass der gute Gott mich nicht mehr zu lange warten lässt. Er übertreibt. Das ist doch beeindruckend, oder? 118 Jahre.
Ja, das ist wirklich beeindruckend. Ich habe das nicht mitbekommen. Wow, 118. Also, wenn man mal zurückrechnet, 1904 geboren.
Ja.
Was hat die alles erlebt? Und mit 115 noch Interviews. Da will man wohl dankbar sein, wenn der Geist noch so gut funktioniert. Ich bin nicht mal halb so alt und funktioniert oft nicht so gut.
Und es ist über sie berichtet worden, sie saß später, also jetzt am Ende im Rollstuhl, konnte kaum noch sehen, hat sich aber bis zum Schluss um andere, Jüngere im Kloster gekümmert. Ja. Also sie war immer aktiv und immer für andere da. Und ihr Geheimrezept, jeden Abend ein Glas Rotwein und morgens ein kleines Stück Schokolade.
Also
dieses kleine Stück Schokolade, das hängt mir noch nach, aber bei mir wird es eben nicht bei diesem kleinen Stück bleiben. Oh, und das ist wahrscheinlich der Knackpunkt dann.
Ja, vielleicht kann man das so kumulieren, manchmal ein paar Stücke mehr und dann
so ein bisschen,
wieder ein paar Tage nicht. Und dann kommt es in der Summe auch auf ein halbes Stück im ganzen Leben bei 118 an. Die Schöpfung ist doch ein herrliches Wunder, oder?
Absolut, absolut. In diesem Sinne, kommen Sie gut, gesund und lebensfroh durch die nächsten Tage, durch die nächsten Woche. Kommen Sie gut rein.
Eine gesegnete, eine gute, helle Woche wünsche ich Ihnen.